Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Lockdown mindestens bis Ende des Monats. Ein nationales Impfprogramm ist angelaufen und dann gibt es ja weiterhin noch viele offene Fragen. Eine ganz wichtige dabei, wie weiter an und mit den Schulen. Die Regierungen in Bund und Ländern haben ja in den zurückliegenden Tagen zumindest mal grob die Richtung für die nächsten Wochen vorgegeben. Die Ausgestaltung liegt aber in vielen Punkten bei den Ländern. Thema auch im Rahmen einer Sondersitzung des Berliner Abgeordnetenhauses, beobachtet von rbb-Landespolitikreporter Jan Menzel.
Noch einmal eine große Kraftanstrengung, so wie im März beim ersten Lockdown. Das war der Appell des regierenden Bürgermeisters Michael Müller, der anders als damals auch ein wenig Hoffnung verbreiten wollte. Die Pandemie werde die Welt noch länger beschäftigen. Positiv sei aber, dass nun der Impfstoff da sei.
Hinter jeder Impfung, die wir in unserer Stadt erleben, hinter jedem Pieks in einen Arm, steht auch ein Stück Normalität.
Müller verteidigte die Beschlüsse der Ministerpräsidenten und des Senats. Es gebe nicht den einen Königsweg. Die Entscheidungen seien immer auch ein Abwägen. Energisch forderte der SPD-Politiker die Arbeitgeber auf, einen stärkeren Beitrag zu leisten und mehr Homeoffice zu ermöglichen.
Es geht nicht, dass wir immer stärker im privaten Bereich einschränken, immer stärker bei Älteren und Familien, aber die Unternehmen weiter so tun, als hätten wir kein Problem. Es geht nicht, meine Damen und Herren.
CDU-Fraktionschef Burkhard Drecker lenkte den Blick auf den sensiblen und besonders umstrittenen Schulbereich. Der Digitalisierungsgrad sei völlig unzureichend, die Schulplattform Lernraum funktioniere nicht und der Senat öffne die Schulen.
Unabhängig von der Inzidenz, in Unwissenheit über die Virusmutation und in Unkenntnis des Infektionsgeschehens während der Feiertage.
Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel wiederum verteidigte den Berliner Weg, beginnend mit der nächsten Woche schrittweise und in kleinen Gruppen den Schulbetrieb wieder hochzufahren.
Jeder Tag Schulschließung ist ein Tag mehr, an dem wir riskieren, dass Kinder und Jugendliche zurückbleiben. Dass sie zu Hause Gewalt erfahren, körperlich oder psychisch. Oder dass sie den schulischen oder sozialen Anschluss verlieren.
Linken-Fraktionschef Schatz machte deutlich, dass seine Fraktion Nachbesserungsbedarf sieht. Einerseits gibt es starke Stimmen bei den Linken, die die Schulöffnungen für gefährlich halten. Schatz ging in seiner Rede auf den Widerspruch ein, Schulen zu öffnen, den Schülern aber nachmittags den Kontakt zu anderen zu untersagen.
Da kommen dann trotzdem sicherlich mehr Kinder als nur aus zwei Haushalten zusammen. Und was passiert eigentlich, wenn drei Kinder aus drei Haushalten gemeinsam von der Schule den Heimweg antreten?
Eine Perspektive und eine langfristige Strategie mahnte Sebastian Schaja für die FDP an, während AfD-Fraktionschef Georg Pasterski eine Fundamentalkritik vorbrachte. Nichts habe sich gebessert, der Lockdown sei Ausdruck von Hilflosigkeit.
Fakt ist, das gesamte Impfprogramm kann und wird so nicht funktionieren. Ihre Heilsversprechen sind darum das Papier nicht wert, auf dem sie stehen.
Eine Einschätzung, mit der die Partei im Plenum alleine dastand. Dem regierenden Bürgermeister platzte sogar regelrecht der Kragen. Die AfD biete nicht zur Lösung an. Der Kampf gegen Corona sei kein Sprint, so Müller, sondern ein Marathon, der jetzt auf die Zielgerade gehe.
Beschulung, die Frage steht ja auch in Brandenburg und folgt man Bildungsministerin Britta Ernst, dann werden Grundschüler frühestens am 25. Januar wieder vor Ort an ihren Schulen lernen. Grund dafür sind die aktuellen Infektionszahlen. Thorsten Südow, dazu aus Potsdam.
In der Woche ab 18. Januar werde man sich die Covid-19-Ansteckungszahlen in Brandenburg ganz genau ansehen und dann entscheiden, ob ab dem 25. Januar Wechselunterricht für Grundschüler beginnen kann, so Brandenburgs Bildungsministerin Ernst.
Es ist ganz klar, vor dem 25. wird es keine Öffnung für Grundschülerinnen und Grundschüler geben. Wenn es möglich ist, werden wir das in der Woche ab dem 18. sehen und entscheiden können.
Für die Klassenstufen 7, 8, 9 und 11 werde zunächst weiter Distanzunterricht garantiert. Die Abschlussklassen werden vor Ort in ihren Schulen auf den mittleren Schulabschluss und das Abitur vorbereitet. Ministerin Ernst sagt, alle Schülerinnen und Schüler werden in Brandenburg ein Halbjahreszeugnis erhalten und auch Leistungen im Distanzunterricht würden bewertet. Landeselternratsvorsitzender Rene Mertens sagt, die Klassen 1 bis 4 müssten schnell wieder in den Präsenzunterricht kommen, sonst drohten große Nachteile für die Kinder. Die Brandenburger Linke sieht den Stufenplan der Bildungsministerin zum Unterrichtseinstieg in Brandenburg kritisch, fordert mehr Schulsozialarbeiter und Lehrerinnen einzusetzen, damit Kinder und Jugendliche Lerninhalte besser aufholen können. Im Bildungsministerium habe man keine Ahnung, wie der Praxisalltag aussehe, heißt es aus der AfD-Fraktion.
Diesen Freitag will die Brandenburger Landesregierung eine neue Corona-Verordnung beschließen. Das sollte eigentlich schon früher geschehen, aber da gibt es Streit. Und zwar über diesen 15-Kilometer-Radius. Die Bund- und Länderrunde hat ja empfohlen, dass eine zusätzliche Beschränkung für Bewohner von Corona-Hotspots eingeführt wird. Sie sollen sich nur noch im Umkreis von 15 Kilometern bewegen können. Dazu muss man wissen, in Brandenburg sind aktuell 12 von 18 Kreisen und kreisfreien Städten solche Hotspots. Der Bericht von RBB-Reporterin Lisa Steger, sie hat sich mal umgehört dazu.
429 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner gab es zuletzt im Kreis Elbe-Elster. Es ist der höchste Wert landesweit. Doch Landrat Christian Heinrich Jaschinski hält von einem 15-Kilometer-Radius nichts.
Weil es A in der Praxis schwer zu kontrollieren ist und weil gerade im Landkreis Elbe-Elster bei einer Einwohnerdichte von 52 Einwohnern auf dem Quadratkilometer es doch längere Wege bedarf zu überbrücken, um die ein oder andere notwendige Tätigkeit am Tag zu vollbringen.
Außerdem wird ein Radius nichts bewirken, ist der CDU-Politiker überzeugt.
Mir konnte noch keiner nachweisen, welchen Einfluss die 15-Kilometer-Regelung, die ja im Land Sachsen schon seit dem 4. Dezember gilt, auf die 7-Tage-Inzidenz bzw. auf die aktuellen Fallzahlen hat.
Auch Rolf Lindemann, Landrat im Kreis Oder-Spree, ist gegen einen 15-Kilometer-Radius für Hotspot-Bewohner. Der SPD-Politiker möchte Menschenansammlungen in Ausflugsgebieten gern verhindern. Doch dazu, so Lindemann, braucht man den Radius nicht. Alles ist bereits geregelt, so der Landrat.
Nämlich kein Aufenthalt ohne triftigen Grund im öffentlichen Raum. Und das kann ich natürlich auch mit verhältnismäßigem Aufwand noch kontrollieren. Und da brauche ich keine juristische Kopfgeburt, ja, die ja schon bei der ersten Vorstellung allen Beteiligten ihre juristische Verrenkungen abgenötigt hat.
Lindemann befürchtet, dass die Gerichte einen solchen Radius sowieso kippen würden. Abgesehen davon hätten die Menschen in seinem Kreis derzeit andere Probleme, zum Beispiel das Impfchaos. Jens Graf vom Städte- und Gemeindebund Brandenburg könnte mit dem Radius leben. Vorausgesetzt, man darf sich 15 Kilometer von seinem Ort wegbewegen und nicht nur 15 Kilometer von seinem Haus. Jens Graf.
Aber es ist eben schon so ein Appell auch an die Bevölkerung, dass man den Virus doch ernst nehmen sollte und dass man auch schaut, dass man auch eben im Ausflugs- und im touristischen Bereich solche Ansammlungen einfach unterlässt.
Dass demnächst die Polizei an jeder Ecke steht und Kennzeichen kontrolliert, das, so Jens Graf, ist nicht zu erwarten.
Ende Dezember haben Kitas und deren Beschäftigte in Brandenburg Post bekommen, und zwar vom Bildungsministerium. In diesem Schreiben an die Träger hieß es, Bund und Länder hätten sich aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen auf verpflichtende Tests verständigt und nun werde geprüft, ob nicht auch Kita-Einrichtungen dazu verpflichtet werden können. Allerdings, das Ganze bezahlt aus eigener Tasche und in Eigenverantwortung. RBB-Reporterin Magdalena Bienert hat eine Kita im Kreis Teltow-Fläming besucht.
In der Kita Wiesenkinder in Rangsdorf herrscht noch wenig Betrieb. Diese Woche können viele Eltern ihre Kinder zu Hause betreuen. Doch ab kommendem Montag rechnet die Vorsitzende des Kita-Vereins Lino wieder mit fast 90-prozentiger Auslastung. Schließlich gibt es im Landkreis Teltow-Fläming, anders als in der Prignitz oder der Stadt Potsdam, keine Verordnung für eine Notbetreuung. Gut 30 Kinder sind dann vor Ort. Erzieherin Pia Urmeister gehört zur Risikogruppe. Im ersten Lockdown hat sie nicht gearbeitet, denn es gab die klare Ansage vom Bund, Risikogruppen bleiben zu Hause. Aber jetzt eine unzumutbare Situation, findet die junge Pädagogin.
Um ehrlich zu sein, ich liebe wirklich meinen Job. Aber es ist jetzt gerade eine Situation, die ich sehr als schwierig empfinde, gerade weil viele Fragezeichen auch einfach da sind. Wir haben halt wirklich überhaupt gar keine Möglichkeit, uns zu schützen. Also wir können nicht den Kindern irgendwie sagen, jetzt wird nicht gekuschelt oder wir trösten jetzt einfach mal nicht. Und wenn man dann natürlich in den Nachrichten hört, wie in Berlin, wo komplette Kitas geschlossen werden und wir eigentlich noch nicht mal eine Notfallbetreuung haben, sondern eigentlich normal normal weiterlaufen, dann finde ich das schon sehr verantwortungslos.
Für die Vorsitzende des Kita-Vereins Lino, Melanie Evans-Eichhorst, ein Unding. Außerdem geht es auch ums Geld. Melanie Evans-Eichhorst und ihre Kolleginnen in Rangsdorf haben nun ebenfalls einen Brief ans Ministerium verfasst.
Es gilt Lockdown noch bis mindestens Ende Januar. Das heißt, Hotels, Gaststätten, der größte Teil des Einzelhandels bleiben dicht. Und das gilt ja dann noch für den Kulturbetrieb. Was ist eigentlich mit dem Zirkus? Sie müssen von Frühjahr bis Herbst das Geld verdienen, das sie dann über den Winter bringt. Nur im Corona-Jahr hat ja die gesamte Veranstaltungsbranche, somit auch die Zirkusse, kaum was verdient. Auf einer Wiese bei Belitz, südwestlich von Berlin gelegen, ist der traditionsreiche Zirkus Hermann Renz gestrandet. Und Inforadio-Reporterin Sabine Dahl hat ihn besucht.
Zwei große braune Kamele sprinten über die Wiese. Daneben grasen ganz friedlich ein Pferd und ein Zwergpony. Den tierischen Stars des Zirkus Hermann Renz geht es gut. Gerade haben sie eine Schubkarre voller gespendeter Mohrrüben bekommen. Und so hält sich die gesamte siebenköpfige Zirkusfamilie im Moment mit Spenden über Wasser, berichtet Zirkusdirektorin Tamara Renz.
Wir leben davon, zu den Leuten vor die Tür zu gehen, von Haus zu Haus in verschiedenen Orten und Dörfern und dort unsere LED-Luftballons und Leuchtstäbe anzubieten zum Verkauf, um uns und die Tiere gut über die Wintermonate zu bringen. Genug ist es eigentlich nie, aber man kommt von Tag zu Tag.
Von Haus zu Haus ziehen wollten Tamara Renz und ihr Mann eigentlich nicht, aber jetzt geht es nicht mehr anders. So schwierig war es noch nie, sagt die kleine schwarzhaarige Frau. Im vergangenen Jahr sind sie aufgetreten, so oft es ging, haben öffentliche Proben angeboten, einfach die Planen des großen Zirkuszeltes an den Seiten hochgeschoben, sodass die Zuschauer von außen gucken konnten, oder sie haben private Vorstellungen gegeben.
Wir hatten diverse Auftritte in Gärten, daheim bei vielen Leuten, die haben uns angerufen. Hier findet ein Geburtstag statt. Ob wir nicht vielleicht ein paar Kunststückchen zeigen können, auch das Altenheim. Und da haben wir dann auch draußen natürlich im Abstand unsere Show abgezogen. Und es war einfach toll.
Und jetzt in Belitz erleben die Artisten eine unglaubliche Hilfsbereitschaft. Ende Oktober sind sie auf der Wiese neben dem Spargelhof Jakobs gestrandet. Hier wollten sie Anfang November ein Gastspiel geben. Das hat der Corona-Lockdown verhindert. Nun bringen Bauern Futter für die Tiere vorbei. Die Belitzer Bürger haben Geld gesammelt. Und Spargelbauer Jürgen Jakobs lässt sie kostenlos auf der Wiese stehen. Nur Wasser und Strom muss Familie Renz bezahlen. Warum macht er das?
Wir haben mit unserem Spargelbetrieb im letzten Jahr ja selber gesehen, wie schwierig es ist, wenn plötzlich Umsatz wegfällt. Und die Sache liegt uns am Herzen, dass wir die Leute unterstützen können. Uns kostet es weiter nichts. Wir haben das Gelände hier. Es steht im Moment ungenutzt da. Und dann ist kein Problem, wenn der Zirkus hier sein Winterquartier bezogen hat.
Voraussichtlich bis April bleiben die Wohnwagen und das rot-weiße Zirkuszelt hier stehen. Dann beginnt wieder die Spargelsaison. Dann braucht Herr Jakobs das Grundstück. Und Familie Renz hofft, dann wieder auftreten zu dürfen.
Das war der Bericht von Inforadio-Reporterin Sabine Dahl. Und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.